Deutschlandfunk Nova.
Dein Sonntag.
Ey, Alltag, ne? Kann der langweilig sein, ja? So ein kleines Abenteuer zwischendurch, das wär's doch, ne? Haben wir hier am Start ein Adventure-Game. Es gibt ja so Adventure-Klassiker, ne? Wie zum Beispiel Day of the Tentacle, Monkey Island, Gabriel Knight. Kennt vielleicht der ein oder die andere von euch. Ich bin mir nicht sicher, ob dann nicht auch die ein oder andere Tastatur mal aus dem Fenster geflogen ist, als die damals rauskam, weil es halt zwischendurch durchaus auch mal frustrierend sein kann. Bei einigen Rätseln in diesen Adventure-Games bist du schlicht und ergreifend ewig nicht weitergekommen, hast da ewig festgehangen und das war durchaus auch ein bisschen frustrierend. Inzwischen haben Adventure-Games wegen solchen Schwächen einige Upgrades bekommen. Die Geschichte lässt sich mehr von uns beeinflussen. Und Kombinationsrätsel lassen die Entwickler gerne auch mal ganz weg. Deutschlandfunk Nova Game-Expertin Jana Reinhardt hat ein Adventure-Game dabei, was die Entwickler sich für Innovatives da überlegt haben, um erzählerisches Spielen spannender zu machen. Und ob ihnen das am Ende auch gelungen ist, darüber reden wir jetzt. Jana, was ist das denn für ein Spiel?
Das Spiel heißt A Place for the Unwilling. Das ist ein spanisches Adventure, in dem ich einen Händler oder eine Händlerin spiele. Ich habe eine Händlerin gespielt. Und die in die Heimatstadt ihres besten Kindheitsfreundes reist.
Was machst du da? Warum bist du da? Was willst du in der Stadt?
Also das hat einen ganz tragischen Hintergrund, denn dieser Freund aus der Kindheit, Henry heißt er, der hat sich das Leben genommen und der hinterlässt mir nur einen Brief.
My dear friend, I know you won't believe it after so many years, but I had no alternative. I can only trust you. I only ask you for one thing, for you to look after my people. You to take care of my mother and Juliet. But be careful. This city isn't what it seems. It hides secrets. Terrible secrets.
Allerdings. Und deswegen bittet er dich halt auch auf seine Frau Juliet, ne, und seine Mutter aufzupassen. Und er gibt dir, ne, hast du ja gerade gehört, gleich mal den Rat, dich vor dieser Stadt in Acht zu nehmen. Naja, was er aber damit meint und warum er sich auch das Leben genommen hat, darauf geht er überhaupt nicht ein und das müssen wir im Verlauf des Spiels eben rausfinden.
Also ich halte fest, es geht los mit einem Brief. Das ist schon mal sehr gut, wenn auch klassisch, wie ich finde. Dann geht's in die Stadt. Was ist denn das für ein Ort, diese Stadt?
Komm, ich zeig dir das mal, dann können wir mal ein bisschen zusammen durchlaufen durch diese Welt.
Okay. Geht los. Bei mir ist jetzt gerade im Haus drin. Mhm. Also im Prinzip so eine, sieht ein bisschen aus wie so ein Kinder, könnte eine Kinderbuchgeschichte sein. Es ist gezeichnet, ne? Also ich würde fast sagen, sieht so ein bisschen aus wie 19. Jahrhundert, düster, ja. Ne, so, so irgendwie gerade dunkel bei mir. Ich habe da so eine Person, die läuft im, das bin ich mit dem Kleid und
mit dem schicken Dutt, das bist du, genau, das ist die Händlerin. Und ich finde auch den Stil, der ist echt ganz interessant. Also dafür, dass das so eine tragische Geschichte ist, sieht das alles so niedlich aus.
Und ja. Und dann sind da so lauter so, was ist das, so schwarze Schwaden?
So Schattenwesen, ne, ja. Sind das irgendwie. Das finde ich ganz interessant. Das sind all die Personen, die du noch nicht kennst. Also quasi die Leute, die dich auch gar nicht so interessieren, die gar nicht so viel zu sagen haben. Und jetzt hast du ja gesehen, da ist so eine alte Frau. Also da haben sich so die Schattenschwaden so ein bisschen gelöst. Und plötzlich kommt so eine Person zum Vorschein. Das ist die Mutter von dem verstorbenen Henry. Und das ist eine besondere Person. Und deswegen geben die sich dir zu erkennen. Beziehungsweise du merkst sie dann eben, wie die aussehen.
Ah, okay. Also quasi nach und nach werden aus diesen Schattenfiguren richtige Figuren, ja?
Genau, also Bekannte dann. Leute, die du eben echt kennst.
Ah, okay. Und dann reden wir. Ach, okay. Die hat auch einen Dutt.
Da war damals sehr, sehr schick in dieser Stadt.
Also ist schon auch so ein bisschen zeitversetzt, ne? Also sieht auch so wirklich aus wie 19. Jahrhundert, ja, ne? Alles so alte Möbel und alles ein bisschen düster und dunkel gezeichnet, ne?
Das kann man so sagen, so 19. Jahrhundert, das passt ganz gut, so kann man sich das vorstellen.
Okay, und was machst du dann jetzt?
Ja, also erstmal musst du hier wirklich die Spreu vom Weizen wirklich trennen, ne? Also wie gesagt, es gibt diese Schatten und du musst eben diese wichtigen Persönlichkeiten, wie eben diese Mutter von deinem Freund, eben finden. Und die sind alle ganz, ganz unterschiedlich. Also da gibt es so den Bürgermeister Wallace, der total zerstreut ist und ständig den Faden verliert, weil er nebenbei noch permanent Telefongespräche führt. Oder Miles, das ist so ein Straßenjunge, der daran arbeitet, eine richtige Revolution anzuzetteln. Oder die Dr. Frankenstein-Ärztin Doris, ne? Und die Mutter, die du gerade gesehen hast, von Henry, die ist auch sehr zwielichtig, das wirst du dann noch kennenlernen. Und er hat auch eine Frau, Juliet, die ist extrem zurückgezogen. Also, ne, du hast diese ganzen skurrilen, sehr besonderen Persönlichkeiten, die sich untereinander mögen oder hassen. Und dieses Netzwerk, das musst du verstehen lernen.
Also mal abgesehen davon, dass ich ja quasi die Leute erstmal so kennenlernen muss, ne, dass ich die Schattenwesen umwandeln muss, erzählen mir die Leute denn dann auch bereitwillig, was ich wissen will, also was mit Henry passiert ist?
Nö, so einfach ist das natürlich nicht. Also diese Figuren, die muss ich öfter treffen. Und für die natürlich auch Aufgaben erledigen. Ne? Das gehört sich ja bei einem Adventure-Game so ein bisschen. Und dann werden die halt auch persönlicher und erzählen mir was. Und alle Figuren im Spiel kann ich aber gar nicht um den Finger wickeln. Ne? Ich kann nicht einfach zu allen gehen und für alle was machen. Das läuft nicht. Das wäre ja auch zu einfach, weil im Spiel tickt echt die Uhr.
Wie denn? Was denn? Gibt es eine Deadline oder was?
Ja, also wortwörtlich gibt es eine Deadline. Nämlich, du hast nur 21 Tage Zeit, dann passiert etwas sehr, sehr Dramatisches. Die Stadt wird vernichtet werden. Und nur so lange hast du eben, ja, nur so lange hast du Zeit, das Rätsel um Henry und natürlich auch die Stadt überhaupt zu lösen. Auch am Tag, da hast du so eine Uhr. Ich weiß nicht, ob du das gerade gesehen hast, als wir uns
so
das mal angeguckt haben.
So unten links in der Ecke, ne?
Genau, das ist diese Uhr.
So eine Taschenuhr.
Und da siehst du eben, wie spät es ist, weil die Uhr tickt halt auch noch. Du hast am Tag nur so und so viele Stunden, um solche Bewohner zu treffen. Also da musst du dir echt überlegen, weil du hast, wie gesagt, nicht für alle Zeit.
Du musst also Entscheidungen treffen. Jana, was haben diese Entscheidungen im Spiel denn für Auswirkungen? Also kann es dann sein, dass du bestimmte Aktionen einfach komplett verpasst oder dass du Menschen einfach nicht triffst, die in der Stadt leben?
Das kann tatsächlich in dem Spiel passieren. Also du musst dir den Ablauf ein bisschen so vorstellen. Ne? Also wir waren ja am Anfang in diesem Haus, eben gerade als wir uns das Spiel mal angeguckt haben, so startest du jeden Morgen, ne? Und wenn du aus dem Haus gehst, bekommst du dann Einladungen von den Bewohnern. Und an einem Tag war das bei mir mal so, ne? Also ich hatte einmal eine Einladung von der High Society Top Hats im Briefkasten und kann ich dir gleich sagen, wenn du die nicht annimmst an dem Tag, die kommt auch nie wieder. So, dann steht das erste Treffen mit der Frau deines verstorbenen Freundes Henry an. Und die redet sonst nie mit dir, die will dich nicht sehen, aber an dem Tag schickt sie dir eine Einladung. So, dann gibt es noch ein Treffen mit dem Bürgermeister und ich kann noch herausfinden, was das für ein mysteriöses Leuchten am Leuchtturm ist.
Diese das ist aber alles in einem Tag.
Alles an einem Tag und okay. Ich muss mich dann entscheiden, was da passiert ist. Ein anderes Ding zum Beispiel in dem Spiel ist so ein Theaterstück, was stattfindet. Da laufen lauter komische Leute mit Masken rum, werben für dieses Theaterstück, überall hängen Plakate und ich bin nicht hingegangen, ich habe mir kein Ticket geholt. Am nächsten Tag war das Theater zerstört und ich habe keine Ahnung, was da passiert ist.
Hast du auch nie rausgefunden?
Habe ich auch nie rausgefunden. Ne? Und das kann dir halt ständig passieren in A Place for the Unwilling.
Das finde ich schon auch ein bisschen hart. Ja, also da kriege ich ja wirklich vielleicht auch Spannendes im Spiel gar nicht mit. Warum machen die Entwickler das?
Das stimmt. Also das ist auch echt ein Risiko. Deshalb habe ich mir mal so einen Entwickler geschnappt und mit dem Game Designer von A Place for the Unwilling geredet. Luis Diaz heißt der von Alpixel Games und der hat mir erzählt, dass die echt große Bedenken hatten, überhaupt so ein narratives Spiel zu machen, also so ein Adventure Game. Weil in den meisten Adventure Games die Spieler doch immer sehr, sehr passiv so eine Geschichte erleben.
Das hat uns echt beschäftigt. Wie können wir etwas Neues mit narrativen Spielen machen, das auch Leute interessant finden, die ansonsten lieber Spiele spielen, wo sie jemanden ins Gesicht schießen? Und dann haben wir uns gedacht, wie können wir jede Minute im Spiel bedeutungsvoller machen? Können wir uns was von Action-Games abgucken? Und mit dieser Zeitmechanik triffst du tatsächlich die ganze Zeit wichtige Entscheidungen.
Also im Prinzip, ne, lieber was verpassen, aber dafür war das eben meine eigene Entscheidung, dass ich das verpassen wollte. Also statt das Geld für das Theaterticket auszugeben, habe ich mich dann zum Beispiel entschieden, lieber auf dem Friedhof eine Leiche für die Dr. Frankenstein-Ärztin zu besorgen.
Warum wundert es mich nicht, dass du dich so entschieden hast, Jana?
Es war erst spannender, dachte ich, ne? So ein bisschen gruseliger, so ein olles
Theaterstück. Hättest du das mit dem Theater geahnt?
Ich hätte ja nicht damit rechnen können, dass das Ding am nächsten Tag abfackelt.
Aber so eine offene Erzählung heißt ja auch wirklich, dass du Dinge verpasst. Das würde mich ja ein bisschen auch ärgern, ja? Oder dass du dich vielleicht im Zweifel falsch entscheidest.
Ja, absolut. Also du bist als Spieler dafür halt auch selbst verantwortlich für das, was du erlebst. Bei mir hat sich am Ende eben auch rausgestellt, tatsächlich, die Leiche für die Ärzte war am Ende rausgeschmissenes Geld, ne? Weil ich festgestellt habe, dass die Frau unmöglich ist und ich eigentlich gar nicht mehr mit der zu tun haben will. Ne? Und wie gesagt, ich habe ja nie rausgekriegt, was da im Theater passiert ist. Da habe ich auch nochmal den Game Designer Luis Diaz ein bisschen gefragt und der hat dann auch erzählt, dass die sich aber eben diese eigene Regel gestellt haben. Die Uhr tickt und nach 21 Tagen geht die Stadt unter. Und wenn du als Spieler die 21 Tage damit zubringst, in deinem Zimmer zu hocken, ja, dann ist das halt so. Dann erlebst du halt die Geschichte auch nicht.
Ist das denn generell so ein Problem, dass narrative Spiele oder Adventure Games haben?
Ja, also das ist immer so eine Entscheidung, die Spieleentwickler treffen müssen. Also gebe ich dem Spieler eine komplett durchinszenierte Geschichte. Dann kann ich halt als Entwickler sicherstellen, ne, dass die alles erleben, was ich mir ausgedacht habe. Das macht so ein Spiel aber natürlich auch sehr, sehr undynamisch. Ne? Wir haben am Anfang über diese klassischen Point-and-Click-Adventure-Games geredet.
Wo man dann einfach stundenlang auch mal festhängt, weil man eben nicht weiterkommt.
Genau, das kann halt dann passieren, weil die eben so, naja, undynamisch sind. Lineares Storytelling nennt man das. Ne? Oder die Entwickler gehen eben diesen anderen Weg und machen das dynamisch, geben dem Spieler mehr Freiheit, lassen die ihre eigene Geschichte erleben. Das kann aber halt natürlich, ne, wie bei mir, eben auch langweilig oder unverständlich oder im schlimmsten Fall eventuell sogar frustrierend sein.
Trotzdem spielen doch die Leute Adventures noch gern. Also ich gehe jetzt mal von mir aus, oder?
Auf jeden Fall. Also das Genre ist schon noch beliebt, aber leicht haben es die Entwickler trotzdem nicht. Nämlich, wenn die versuchen, Geldgeber für so ein Projekt zu finden. Die wollen nämlich gern Action, schnelle Spiele mit Schießen, Roguelikes, also diese Spiele, wo ich immer wieder zocken kann, wo sich der Inhalt eben auch ändert und neu generiert wird. Multiplayer-Spiele sind super beliebt, wo eben Leute zusammenspielen können. Das sind eben gerade so aktuelle Trends, die auch so einen Umsatz garantieren.
Und wie gehen dann aber die Spieleentwickler damit um? Also gerade wenn sie im Prinzip ja so ein bisschen gegen den Trend entwickeln?
Das kann dann echt schon merkwürdige Blüten treiben. Also auf Twitter hat der Entwickler von A Place for the Unwilling, Luis Diaz, hat auch mal so ein bisschen erzählt, aus dem Nähkästchen geplaudert. Und der hat gesagt, die haben das Wort Adventure komplett aus der Spielbeschreibung geschmissen, weil die eben wirklich Angst hatten, dass es Spieler abschreckt. Ne? Also besser ist es aber dann natürlich eben so Innovationen in Adventure-Games reinzubringen, um die attraktiver zu machen. Das ist halt auch wichtig, zum Beispiel für Let's Player, weil die helfen dir ja mit, Spiele bekannter zu machen. Und warum? Das hat mir Luis Diaz auch nochmal gesagt.
Wir dachten uns, dass viele verschiedene Versionen beim Durchspielen unserem Business mit YouTubern helfen würde und auch damit wir mehr Wiederspielbarkeit haben. Gleichzeitig ist uns die Community um das Spiel sehr wichtig. Wir dachten, das wäre eine richtig gute Möglichkeit, damit wir mehr Aktivität und Diskussionen bei den Spielern bekommen.
Ne, also dadurch, dass sich jeder ja entscheiden kann, wie er das Spiel spielt, wen er trifft, gibt es ja wirklich eine hohe Wiederspiel, also theoretisch zumindest verschiedene Versionen vom Spiel. Mhm. Ob die Leute natürlich Bock haben, das mehrmals zu spielen, ich zum Beispiel jetzt nochmal 10 Stunden spiele, um rauszukriegen, was da mit dem Theater passiert ist, ist natürlich immer nochmal so eine Frage. Aber die Mehrheit der Spieler ist schon daran interessiert, dass Spiele eben auch eine Wiederspielbarkeit haben und auch ein bisschen anders sind, nicht nur das, was man auf YouTube sieht.
Ja, auch weil es im Zweifel ja dann wirklich so die eine Variante des Spiels irgendwie schon mehrmals auf YouTube gibt, dann musst du es auch nicht mehr selber machen, ne?
Genau, also das ist dann auch für die Entwickler natürlich ärgerlich, wenn das Spieler abschreckt, das Spiel nochmal zu spielen. Gerade wenn, wie bei A Place for the Unwilling, da haben die Entwickler 4 Jahre Arbeit reingesteckt, ne? Und da ist es schon wichtig, dass so ein Spiel eine längere Halbwertszeit hat. Also sich Spieler wirklich die Mühe machen, tatsächlich nochmal die 10 Stunden spielen, sich auch ein bisschen absprechen, darüber reden, ne? Also ich müsste dann wirklich nochmal zocken und mir dann vielleicht diese Theaterkarte anschauen.
Wie geht das Spiel denn jetzt eigentlich aus? Ich meine, 21 Tage, die Stadt geht unter, retten wir die Stadt?
Nö.
Was?
Das muss man schon ein bisschen vorher wissen. Also egal, was du in der Stadt machst, die wird zerstört am Ende. Du kannst in diesem Spiel nicht die Welt retten. Aber du weißt zumindest am Ende, warum es dazu gekommen ist. Tada! Also je nachdem, wie du auch gespielt hast. Ne? Das haben wir ja gelernt. Wenn du die 21 Tage nur in deinem Zimmer verbringst, dann weißt du das natürlich nicht. Also auch nicht jeder Tag spannend in dieser Stadt. Ne? Das muss man auch dazu sagen, weil ich eben manchmal auch langweilige Aufgaben mir ausgesucht habe und mit Bewohnern quatschen wollte, die mir dann gesagt haben, ah nö, komm mal morgen wieder, ich habe keine Zeit. So, was das Spiel aber für mich halt trotzdem spannend macht, das sind wirklich diese echt skurrilen Figuren, die eben durch diese Kinderbuchoptik richtig charmant, aber wirklich dann auch nochmal dem so ein bisschen so einen Twist geben. Und diese Vorgänge in A Place for the Unwilling, mit denen ich nicht gerechnet habe, zum Beispiel eben wirklich, dass da dieses Theater abbrennt und dann gibt es noch so eine Mordserie. Also es gibt so lauter Sachen, die man nicht erwartet in dem Spiel.
In A Place for the Unwilling hast du nur 21 Tage Zeit, um herauszufinden, warum sich dein Freund Henry das Leben genommen hat. Dafür reist du in seine Heimatstadt, musst deine Zeit aber gut einteilen, denn nicht für alle skurrilen Bewohner hast du genug davon. Und mit dieser Einschränkung wollen die Entwickler den Entscheidungen, die wir als Spieler treffen, auch mehr Bedeutung geben. Also du musst echt überlegen, was du da machst. Das klappt mal mehr, mal weniger. Auf jeden Fall sind die Erlebnisse in der Stadt durchaus überraschend. Auch wenn wir das Ende jetzt schon verraten haben, also es wird auf jeden Fall die Stadt untergehen. Und die Kinderbuchoptik, die trägt dazu bei, dass es ein gutes Spiel ist, sagst du?
Auf jeden Fall. Also ich fand es ein gutes Spiel. Interessanterweise gibt dir das Spiel zwischendurch immer mal wieder die Option, Du kannst die Stadt jederzeit verlassen. Der Henry warnt dich dann auch in seinen Träumen, dass du, in deinen Träumen warnt er dich nochmal, dass du die Stadt verlassen kannst. Habe ich nicht gemacht, weil es war interessant genug.
Okay, also es gibt einen Thumbs Up von Game-Expertin Jana Reinhardt. Wie viel kostet das Spiel, Jana?
15 Euro kostet es.
Okay, also wenn ihr Bock drauf habt, In a Place for the Unwilling heißt die Empfehlung von Jana Reinhardt. Vielen Dank.
Tschüss, schönen Sonntag.
Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag.